Simon Fröhling, Lange Nächte Tag. Herein, ich habe mich aufgehängt. Albert Camus, Die Pest. Gleich wirst du dich in meiner hellblauen Unterhose mit dem altmodischen Eingriff aufs Bett setzen und rauchen. Obwohl ich fast so jung bin wie du, gehört die Altmännerunterhose mir. Ich habe sie von Nachbar Albert geschenkt bekommen. Ein Fehlkauf, hatte dir gemeint. Bei mir sitzt sie gut. Nachbar Albert habe ich im Sommer während der Party zu seinem 55. Geburtstag kennengelernt. Die Einladung hatte neben dem Hauseingang im Flur gehangen. Anstatt eines Geschenks brachte ich Urs mit und eine Flasche Wein. Urs war nervös. Wenn ein Kennenlernen der Eltern ausgeschlossen ist, wird die erste Begegnung mit Freunden oder Nachbarn wohl zum Ersatz, aufgeladen mit einer ähnlichen Wichtigkeit. Weshalb er keinen Kontakt mehr hatte zu seiner Familie in einem Dorf irgendwo im Emmental, darüber schwieg sich Urs standhaft aus. Ich hatte ihm verheimlicht, dass ich Nachbar Albert selber nicht kannte, dass er kein Freund von mir, dass alles halb so wichtig war. Mir gefiel das Gefühl, das in mir aufstieg, diese Ahnung, etwas Neues könnte beginnen. Als du aus der Dusche kommst, als ich dir aus der Dusche geholfen und dich abgetrocknet, dich zurück ins Schlafzimmer manövriert habe, ziehe ich dir die hellblaue Unterhose an. Hoch das Bein, sage ich, wie ich vor dir knie. Du hältst dich mit beiden Händen an meinen Schultern fest. Und das andere. Auf zum letzten Tanz, sagst du mit trockener Stimme und räusperst dich, als hättest du die ironische Färbung deiner Bemerkung noch im Sprechen erkannt und wollest sie gleich wieder abschütteln. Ich ziehe den Slip über dein Geschlecht und richte mich gleichzeitig auf, lasse den Gummibund gegen deine Haut schnalzen. Die Unterhose ist viel zu groß. Auf zum letzten Tanz. Es stirbt niemand, sage ich. Plötzlich steht die Große im Zimmer und schüttelt den Kopf. Was ist mit dir geschehen, Patrick, mit uns allen? Pushing him away, pulling him close, höre ich mich antworten. Die Große und ich, wir haben schon immer ins Englische gewechselt, wenn wir uns auf Distanz halten wollten. Vielleicht, wenn ich mir mehr Mühe, wenn ich sie öfter besucht. Du drehst dich um, machst ein paar zögerliche Schritte zum Fenster, aus dem du nicht schauen kannst, weil die Läden geschlossen sind, etwas festere Schritte zurück zum Schrank, marschierst dann bis kurz vor die Schwelle der offenen Schlafzimmertür und von da zurück zum Fenster, als würdest du mein Zimmer ausmessen, ein neues Bett vielleicht, King Size anstatt mein altes, Größe Queen, einen geräumigeren Schrank. Die Unterhose schlabbert dir um die Schenkel. Es stirbt niemand, du solltest dich nur nicht erkälten jetzt. 3 Wochen zuvor, an einem Freitagabend im Herbst, waren wir uns im Yoga aufrecht gegenübergesessen. 2 Gestalten, vervielfältigt in den beiden raumhohen und saalbreiten Wandspiegeln, schauten sich an und sahen dahinter sich selbst und dahinter den anderen und nochmals sich selbst und den anderen und nochmals, bis sie zerschellten in der Unendlichkeit und schauten schnell wieder weg. Den Rest der Stunde konzentrierten wir uns nicht aufs Atmen, nicht darauf, uns möglichst gut in den Asanas einzurichten, sondern darauf, nicht ständig den Blick zu heben und zu lächeln und dabei rot zu werden und zu merken, dass die übrigen Teilnehmer längst mit der nächsten Position kämpften, während wir einander anschauten und gleichzeitig nicht umhin kamen, aneinander vorbeizusehen zu dem Punkt in der Ferne der Spiegelung, wo wir als Gestalten nicht mehr zu erkennen waren, sondern nur als Knoten der Barst. Obwohl ich seit einem Jahr zum Yoga ging, war der Neue sehr viel gelenkiger. Er schaffte es, seinen dünnen, drahtigen Körper endlose Sekunden in komplizierten Stellungen verschränkt zu halten, aus denen ich längst herausgekracht war auf die nicht wirklich weiche Matte. Wo ich in meiner Erinnerung noch sitze, wie ich hingefallen war, der Mund leicht offen, damit der Schreck entweichen kann, der mit dem Glauben einhergeht, urplötzlich etwas erkannt, sich selber erkannt zu haben im anderen. Nach dieser ersten gemeinsamen Yogastunde in der Schlussentspannung, das kleine schwarze Augenkissen, das nach Lavendel duftet, wenn man es vorher etwas knetet, auf dem Gesicht, rettende Dunkelheit, unter der leichten Wolldecke, konnte ich nicht aufhören, an den Mann zu denken, der keinen Namen hatte, und von dem ich schon da wollte, er würde nur Körper bleiben, biegsamer Körper, Weidenrutenkörper. Er war schneller wieder umgezogen, obwohl ich mich beeilte, und lauerte mir draußen vor der Türe auf, spielte mit seinem kindersicheren Feuerzeug, drehte die Flamme größer, dann wieder kleiner, größer. Auf dem Weg zu sich nach Hause wird er mir erzählen, dass er vor kurzem das Rauchen aufgegeben habe, das Feuerzeug aber immer bei sich führe, um seine Hände zu beschäftigen. Heute frage ich mich, ob der plötzliche Gesundheitstrip, das Yoga, das Nichtrauchen, durch eine unbewusste Vorahnung der baldigen Attacke auf sein Immunsystem ausgelöst worden war. Zu Hause ging er ins Bad, um zu duschen, aber ich sagte, das dürfe man nicht, man müsse den Yogaschweiß mindestens eine Stunde lang wirken lassen, das sei laut Lehrerin äußerst gesund. Ein erstes ehrliches Lachen. Ich konnte ihn riechen. Nach Teig roch er, Brotteig, der aufgeht, und ein bisschen nach den unzähligen nackten Füßen, die Woche für Woche auf den Schaumstoffmatten stehen. Er machte Musik an im Wohnzimmer und die Lampe im Schlafzimmer. Der Sex war schnell und leise. Wenn ich ehrlich bin, jeder machte es sich selbst. Als wollten wir alles so rasch wie möglich hinter uns bringen, damit nachher umso mehr Zeit bliebe, einander zu erforschen. Es ist nicht so, dass die Krankheit dich hager gemacht hat, denn ich habe dich vor deiner Ansteckung zum ersten Mal gesehen und folglich musst du schon immer so gewesen sein, von klein auf so, wie ich dich in jener Freitagnacht im Herbst kennengelernt habe. Dünn, drahtig, zweidimensional fast. Bis man dich berührt, bis man mit den Fingerspitzen über deine Haut fährt, unter der alles liegt wie gemeißelt, wie für Blinde ein Relief, wie die Bronzeskulptur der Blindenstiftung beim Großmünster, damit auch Blinde die Kirche sehen können mit ihren Händen, in überspitzter Klarheit und ohne störende Details. Hier Knochen, hier Muskeln, hier Sehnen, hier Fleisch. So ist der Mensch. Da sind seine Rippen und seine Augen und der Arsch. Hier hat es Haare und hier nichts außer Haut. Nein, es ist nicht die Plage, die dich so gemacht hat. Es ist eher so, als hättest du dir diejenige Krankheit ausgesucht, die ohnehin zu dir passt. In dieser ersten Nacht wachte Jirko auf, als ich ihn von mir hinunterschob und mich anzog neben der Schlafzimmertüre, wo ich meine Kleider am Boden liegen gelassen hatte. Die olivgrüne Bundeswehrhose aus einem Second-Hand-Laden in Berlin, wo die Kleider 13 Euro das Kilo kosten, das hellgraue, verwaschene T-Shirt, das einmal dunkelgrau gewesen war, der schwarze Strickpullover mit dem V-Ausschnitt. Ich bemerkte seine offenen Augen nicht, bemerkte nicht, wie er mir zuschaute beim Anziehen, wie er mich beäugte von der Seite. Er hörte mich umhergehen in der Wohnung und wenig später im Flur, wo ich meine dreckig weißen Turnschuhe und die Daunenjacke anzog. Erst da schloss Jirko die Augen wieder, stelle ich mir vor, das war's dann wohl. Am nächsten Tag, als er verschlafen in die Küche schlurfte, zog sich eine Ameisenstraße unter der undichten Türe zum Balkon durch, den er nur benutzte, um seine Müllsäcke zu deponieren, schlängelte sich den Boden entlang am Spülbecken vorbei, ein Tischbein hoch und auf den kleinen, eckigen Frühstückstisch. Die Ameisen waren dabei, meinen Dank Korn für Korn abzutragen. Jirko wollte wütend sein, weil er in den samstags überfüllten Supermarkt würde gehen müssen, um eine Ameisenfalle zu kaufen. Aber er konnte nicht wütend sein, konnte das Grinsen nicht wegwischen von seinem Gesicht, auch nicht nach Minuten, den fertigen Kaffee in der Hand und obwohl ihn ekelt vor jeglichem Kriechtier. Dass es um diese Jahreszeit keine Ameisen gibt, dass sich die Insekten im Herbst aufmachen ins Winternest mehrere Meter unter ihrem Hügel und in eine Art Starre verfallen, habe ich mir nie zuvor überlegt. Erst jetzt erinnere ich mich an die Naturkundelektion, in der Herr Obrist uns erzählte, dass sich Ameisen Haustiere halten würden. Während der kalten Jahreszeit gewährten sie den Blattläusen Unterschlupf in ihrem Nest, denn diese stellten Honigtautropfen her. Im Frühling, wenn die Sonne den Boden wärmt, wachten die Ameisen auf, würden ihre Läuse mit sich ins Freie tragen und hätten gleich etwas zu naschen. Meine Hand schoss in die Luft und ich schnippte mit den Fingern. »Chrömle«, fragte ich. »Ja«, sagte Herr Obrist, »naschen sei Hochdeutsch für Chrömle.« In meinem Schönschreibheft repetierte ich unter H seitenlang das Wort Honigtautropfen, ein Nomen, wusste ich, und unter N das Verb naschen. Ich schaffe es nicht, mir dich als Kind, als Knabe vorzustellen. Ich schrumpfe dich ein auf Bubengröße, deinen Torso schrumpfe ich ein in meiner Vorstellung. Ich konzentriere mich und lasse deine Arme dürr und viel zu lang von deiner Seite baumeln, als wüsstest du nicht, was anfangen mit ihnen. Alle Bewegungen nur abgeschaut und die Beine zu lang für deinen Oberkörper, die Knie noch knochiger als heute, die Wadenmuskeln kaum vorhanden und über all dem dein Kopf viel zu massig. Deine Millimeter kurzgeschorenen Haare will ich wachsen lassen und weiß auch da nicht weiter. Sollen sie gekraust sein oder gerade? Und die Augen? An den Augen scheitere ich vollends, denn es sind die großen, braunen, bereits enttäuschten Augen eines Erwachsenen, die mich anstarren aus deiner Kindheit heraus. Auf dem Weg zum Klo zum zweiten Mal heute Abend passiert dir ein Missgeschick, weshalb du auch meine Unterhose trägst. Dein Stuhl ist so flüssig, dass er dir an der Innenseite des Oberschenkels hinunter, am Knie vorbeiläuft und von der Wade weg auf den gammeligen alten Linoleumboden im Flur tropft. Meine Wohnung ist eine der wenigen im Haus, die nie renoviert wurden, vielleicht sollte ich das selber an die Hand nehmen, weshalb die Miete so niedrig ist, selber alles herausreißen und neu verlegen, damit die Miete niedrig bleibt. Und weshalb ich in der Küche und im Flur noch den hässlichen, grau-weiß marmorierten Linoleumbelag habe, der zerbeult ist, der sich wellt, der an einigen Stellen Blasen wirft und auf dem du wie festgefroren stehst und zitterst. Ich packe dich an den Schultern, steuere dich ins Bad und samt Boxershorts unter die Dusche. Die Shorts schelle ich erst von deiner Haut, als das Wasser nicht mehr braun abfließt. Dann hülle ich dich in zwei meiner weißen Frottiertücher. Du zitterst noch immer. Eisprinz, denke ich, und küsse dich auf die Stirn, bevor ich dich langsam und gründlich trocken rupple. Es stirbt niemand, sage ich im Schlafzimmer, und du solltest dich nur nicht erkälten jetzt. Ich weiß, antwortest du, während ich die Decke aufschlage, ab in die Wärme. Ich höre meine Mutter oder meinen Vater und alle Eltern aus allen Filmen, die ich je gesehen habe. Ich hätte mir auch nicht gehorcht. Als der Boden im Flur wieder sauber ist, sogar sauberer als sonst, und ich zurück ins Zimmer komme, hast du dich im Schneidersitz auf dem Bett eingerichtet und rauchst. Rauchst wieder, müsste ich sagen, es ist deine erste Zigarette seit Wochen. Nicht einmal, als du die Arztpraxis verließest am Montag, nicht einmal da hast du dir Zigaretten gekauft am Kiosk, der auf direktem Weg liegt von der Praxis zur Tramhaltestelle, wie mir auffallen wird, wenn ich dich in weniger als 8 Stunden dahin begleite. Oder du mich? Denn ich weiß, was dieser Arztbesuch bedeuten könnte. Ich weiß es, aber ich sage nichts, weil es einfacher ist, mir um dich Sorgen zu machen, als Gedanken über mich und morgen. Die Große und ich, wir liegen in einem Feld von Futtermais auf dem Rücken. Es ist Samstag und der erste Tag der Sommerferien. Wir haben uns Schnäuze geklebt mit den Fasern eines Maiskolbens und lassen unsere Seelen in den Himmel steigen, als seien es Drachen an endlos langen Schnüren. Eine Seele ist blau und die andere rot. Auf einmal zittert die kühle, harte Erde unter uns und wir hören von viel zu nahe das Rattern eines Mähdreschers. Wir springen auf und rennen los in irgendeine Richtung. Sogar die Große ist zu klein, um über den mannshohen Mais in die Welt hinauszuschauen. Mais, überall nur Mais und ein Deckel aus Himmel. Wir haben die Orientierung verloren, rennen im Zickzack und schneiden uns die Arme auf an den messerscharfen Maisblättern und die Füße an den spitzen Steinchen. Der Mähdrescher kommt näher und näher, häckselt alles klein unter sich, hält an. Der Bauer hat uns gesehen, er zieht uns die Ohren lang und bis nach Hause. Mutter wartet beim Auto, sie packt uns wortlos und barfuß hinein. Auf der Autobahn weht uns roter Staub entgegen und knirscht unter den Scheibenwischern. Mutter meint, der Staub komme aus der Sahara, was Wüste heißt in einer anderen Sprache, wissen wir. Sie hat wieder zu reden begonnen. Sahara, sage ich, und sie sagt, we'll make it on our own. Erst als ich ansetzte, Jirko von der Großen zu erzählen, die eigentlich Monika hieß mit C anstatt K, die Erinnerung an jene Sommerferien und den Mähdrescher im Kopf, erst da fiel mir die buchstäbliche Ironie des Schicksals auf. Es war ein Landwirtschaftsgerät, das ihr das Leben gekostet hatte. »Ich will alles wissen«, meinte Jirko am Sonntagmorgen auf dem Sofa, und ich erzählte. Zum ersten Mal erzählte ich von meiner Schwester und wie sie Mutter hatte besuchen wollen eines Abends im Sommer dieses Jahres. Wie sie mit ihrer 125er, einer Honda, glaube ich, verdammt, ich weiß nicht mal das, sagte ich. Wie Monika mit ihrem Motorrad vom Nachbardorf die Kantonsstraße lang nach Trauten gefahren war und dort um die blinde Ecke beim Gemeindehaus direkt in einen Traktor. Mutter ging die Leiche identifizieren. Sie rief erst Stunden später an, ich war bereits im Bett gewesen. Gesagt hat Mutter nicht viel. Ihre Stimme war ruhig, fast kühl. Wer die Kurve beim Gemeindehaus zu stark schnitt, konnte laut Polizeirapport und Mutter nicht abschließend geklärt werden. Dass beide die Kurve schnitten, ist ebenfalls laut Polizeirapport klar. Von der Honda, wenn es denn eine war, blieb nicht viel übrig. Der Traktorfahrer trug nur Schrammen davon. Meine Mutter sagte, Monika sei nie zu schnell gefahren. Nie. Von Urs, mit dem ich in jener Zeit zusammen gewesen war, erzählte ich Jirko nichts. In jenen Sommerferien ist die Kindheit von mir abgefallen wie Schnee vom Autodach gen Süden. »We'll make it on our own«, sagt Mutter und bittet 6 Autostunden später doch jemanden um Hilfe für das Zelt und ganz ohne Französisch. Die Große darf in ihrer Turnhose schlafen, der flauschigen, auf die ich eifersüchtig bin, weil wir den Pyjama vergessen haben und als Schuhe nur Gummistiefel tragen oder barfuß gehen. Ich schlüpfe nackt unter den Schlafsack, der aussieht wie eine Tierhaut. Ich habe alle Reißverschlüsse geöffnet und benutze ihn als Decke. Mutter ist die Kraft schon über dem Bunsenbrenner ausgegangen, als dieser nicht angehen wollte. Sie protestiert nicht. Draußen lärmen Erwachsene um das Feuer, an dem wir kurz zuvor und freundlicherweise, wie Mutter sagte, unsere Büchsenbohnen wärmen durften und den Toast rösten. Essen aus ihrer eigenen Kindheit jenseits des Ärmelkanals, erzählte sie, während wir die fremden weißen Bohnen und die Tomatensoße, in der sie schwammen, mit verkohlten Toastscheiben in unsere Münder schaufelten und mit der Zunge gegen den Gaumen drückten. Diesen einen Sommer haben wir uns abgewechselt mit Weinen, und als wir zurückkommen, weiß ich, Vater wird weiterhin wegbleiben, egal wie nahe seine neue Wohnung liegt am anderen Ende des Dorfes. Ich hatte die 3 Sommertage zwischen dem Tod der Großen und ihrem Begräbnis bei Urs verbracht. Am Morgen vor der Abfahrt musste ich lachen, obwohl mir zum Heulen zumute war, wie ich vor dem Spiegel stand in dem schwarzen Hemd, das er mir zur Anprobe gereicht hatte. An mir sah es aus wie ein Nachthemd oder eines dieser Gewänder, die Männer in arabischen Ländern tragen. Als wir aus dem Tram stiegen, steuerte Urs zielstrebig auf den H&M zu. Dort schnappte ich mir das erstbeste schwarze Hemd der Größe Medium. Ich müsse es nicht anprobieren, sagte ich. An der Kasse legte Urs 2 Sonnenbrillen, Special Summer Saver, zu je die Hälfte von 4,90 Franken dazu. Ich bezahlte mit meiner Karte. Draußen vor dem Laden bissen wir die Plastikdrähte durch, mit denen die Preisschilder an den Brillen befestigt waren. Urs passte sie gut, für meinen schmalen Schädel war die Brille viel zu breit. Inkognito, flüsterte ich. »Sagst du etwas bei der Beerdigung?«, fragte er, als wir zum Bahnhof eilten. Ich schüttelte den Kopf. Die Tage zuvor hatte meine Mutter nicht aufgehört, mich anzurufen. Beim ersten Mal holte Urs mein Handy aus dem Schlafzimmer, wo ich es liegen gelassen hatte, nach ihrem nächtlichen Anruf mit der Nachricht, die Große sei umgekommen. Er streckte mir das Telefon hin. »Ich will nicht. Du musst.« Er hörte mich nur Ja oder Nein sagen und einmal, wie soll ich das wissen? Am Nachmittag dann stand fest, die Bestattung würde in 2 Tagen erfolgen. Überhaupt steht schon alles fest, sagte ich zu Urs. Die Blumen, die Psalmen, das Menü, wie sagt man, Leichenschmaus, wie kann man nur? Und sie sei wie immer, meine Mutter. Ja, nichts an sich heranlassen, lieber Tischkärtchen schreiben. Weshalb willst du nicht reden in der Kirche, fragte er jetzt. Ich war außer Atem, weil wir so schnell gingen, und hoffte trotzdem, wir würden den Zug verpassen. Urs schaute auf die große Abfahrtstafel in der Halle des Hauptbahnhofs. Unser Zug war zu oberst aufgelistet. Wir hatten noch 2 Minuten Zeit. »Aber jetzt fährst du hin.« Mein Blick war seinem gefolgt. »Gleis 18«, sagte ich. Um von Zürich nach Trauten zu gelangen, muss man 40 Minuten mit der Bahn fahren und dann in einen Bus umsteigen. Im Zug lehnte ich meinen Kopf an Urs Schulter. Der Bügel meiner neuen Billigsonnenbrille drückte mir während der ganzen Fahrt in die Schläfe. Ich mochte mich nicht regen, um sie mir abzunehmen. »Ich komme zum ersten Mal zurück«, sagte ich, als wir in den Bus stiegen. »Zum allerersten Mal.« Der Buschauffeur war derselbe, der uns jeweils Süßigkeiten schenkte, als wir noch im Kindergarten waren und Chauffeure noch Süßigkeiten verteilen durften. Immer wieder mein Zeigefinger. Dort der Radweg vom Dorf in die Stadt und zur Bezirksschule, da der Wald mit seinen Verstecken für Räuberlis und später fürs Rauchen. Meine Mutter begrüßte mich mit einem Kuss auf die Wange, sprach kein Wort, um die Trauer nicht zu entlarven. Die Ränder unserer Brillen prallten gegeneinander und alles schien wie im Film. Urs schüttelte sie die Hand. Er sagte, mein Beileid. Mutter war kleiner geworden, seit ich sie vor Monaten zuletzt gesehen hatte, und gleichzeitig aufgedunsen, als habe sie sich dick gefressen an zu schweren Erinnerungen an die Große. Mit dem Einsetzen der Pubertät hatte sich meine Schwester verschanzt, hinter ihrem eigenen Fleisch, nur um sich nach wenigen Monaten wieder herunterzuhungern bis aufs Skelett. Und von vorne wie ein Jojo, dick dünn, dick dünn. Während ihrer ersten Fettphase versuchte ich Schritt zu halten, nahm aber nicht zu, blieb schmächtig, bis in der eigenen Pubertät die ersten Muskeln erschienen, die ich erstaunt betrachtete im Badezimmerspiegel, da ich nichts tat für meinen Körper und später sogar vom Turnunterricht befreit wurde. Auch habe ich oft und solidarisch versucht, mit der Zahnbürste an meinem Halszäpfchen zu kratzen, bis ich kotzen musste, wenn sich die Große gerade wieder einer Abmagerungskur unterzog. Es hat nie funktioniert. Der Trauergottesdienst wurde von einem alten, reformierten Pfarrer mit sanfter Stimme gehalten. Ein Pfarrer, an den ich mich nicht erinnern konnte, der zwar die Große und mich gekannt haben mochte, dem ich aber trotzdem nicht zuhören wollte, weil er nichts wusste, nichts wissen konnte, außer das, was man ihm eingeflüstert hatte. Ich saß zwischen Mutter und Urs, hielt seine Hand und massierte mit meinem Daumen seine Haut, als wolle ich die Linien auf seiner Handfläche löschen, sein Schicksal glätten. Stellvertretend für meins oder für das der Großen? Ich ließ Urses Hand auch draußen nicht los auf dem Friedhof, wo niemand Erde ins Grab warf, wie ich mir das vorgestellt hatte. Nur wenige Gäste starrten uns an. Vielleicht trauten sie sich ob des Anlasses nicht oder es hatte sich längst herumgesprochen, dass ich mit einem Freund und nicht einer Freundin kommen würde. »Boyfriend, Mom, not just any friend, boyfriend«, hatte ich zu Mutter gesagt. »I didn't know you had one.« Da am Grab fragte ich mich, ob ich Urs nur deshalb gebeten hatte, mitzukommen, um Mutter zu provozieren. Ich war aufgestanden in der Spiegelnacht. War aufgestanden, weil ich mich nicht verbrennen wollte, wie mir das schon oft passiert war, nachdem ich bereits während der ersten Begegnung alle meine Wünsche und Sehnsüchte über eine neue Bekanntschaft gestülpt hatte, so dass diese nicht anders konnte, als mich nur Tage später zu enttäuschen. Wenn ich nicht aufgestanden wäre, wenn das Wörtchen »wenn« nicht wäre, poltert Vater durch meinen Kindskopf. Aber ich war. Und Jirko hatte. Jirko hatte Sex gehabt. Es sagt sich so leicht. Jirko hatte, und ich habe es mir immer und immer wieder ausgemalt, in den wenigen Minuten, seit ich Bescheid weiß, und bis jedes vorgestellte, möglichst grell kolorierte Detail sich eingebrannt hat in mein Hirn, bis meine Fantasie so fix war und absolut in ihrer Ausformung, dass ich einen Schritt zurück machen und das Tableau hätte anschauen können, wie man ein gerahmtes Bild anschaut in einer Galerie, von dem man nicht sicher ist, ob seine Anziehungskraft gerade in der Verstörung liegt. »Ich muss aufs Klo«, sagst du. »Ich fasse dich am Arm, halte dich zurück. Warum hast du...« Ich weiß nicht, was sagen und rede deshalb drauf los. Wie konntest du mich nicht anrufen? Hast du wenigstens geheult? Hast du dich bitte mehrmals im Klo eingesperrt bei der Arbeit, um zu heulen und dir zu überlegen, wie du es mir schonend beibringen kannst? Es hat einen Namen, sagst du, und bringst ihn doch nicht über die Lippen. Weshalb erst jetzt? Du weist mir aus, sagst lediglich, ich müsse mitkommen zum Arzt. Wir haben einen Termin, morgen um 8. Ich beiße auf die Zähne, um dich nicht anzuschreien. Nur langsam entspannt sich mein Kiefer wieder. Du hast mir eine Woche lang verschwiegen, obwohl ich es höchstwahrscheinlich auch, obwohl wir die ganze Zeit, es hat einen Namen. Die drei Buchstaben stehen zwischen uns, groß und zu sperrig, um sie alle auf einmal in den Mund zu nehmen. Wir müssen sie einzeln rundlutschen und einbetten in andere Worte, damit die spitzen Enden und Winkel der zwei Konsonanten und des überhaupt nicht weichen Vokals uns nicht den Gaumen zerfleischen. Wir hangeln uns das Alphabet entlang, am H vorbei und auch am I. Unter P finden wir das erste Wort, das wir aussprechen können. Positiv. Wir wühlen weiter. Q, R, S, T, U. V wie Virus. Erschrocken blättern wir zurück. Unter P finden wir ein weiteres Wort. Plage. Wir müssen nicht lachen, aber plötzlich fällt die Spannung zwischen uns ab. Ich kann nicht wütend sein auf dich, obwohl ich wütend sein müsste, weiß ich, auf dich und was du dir und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch mir angetan hast. Was passiert war, wie du sagst, als hätte es wenig mit dir zu tun, ja, als seist du ferngesteuert gewesen in jener teuflischen Nacht. Übrig geblieben sind nur wir, mein schöner, dünner Freund und ich. Draußen haben die Nacht und der Schnee alles getilgt. Die Welt ist still und was wir kannten, ist von uns abgefallen in einen Abgrund, den wir selber ausgehoben haben, tiefer und tiefer mit jedem Satz. Noch nie haben wir den anderen »mein Freund« genannt. Erst heute Nacht, erst jetzt, wo wir über alles Bescheid wissen, wo wir hier liegen auf meinem Bett und hoffen, dass der Schnee nicht schmilzt und dass alles so lange als möglich still bleibt. Kein Auto, kein Bus, der ganze Verkehr nicht durchkommt, die Menschen stumm und wir mit ihnen. Außer ein leises Knirschen vielleicht. Unsere Schritte, die uns zuraunen, der Boden weiter unten, unter dem Schnee, der Boden ist wieder da unter euren Füßen.